Trump positiv bewertet. Außenminister Wadephul sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seinen Punkt machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im rbb24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Die CDU-Politikerin sagte in der rbb24-Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen.
Man will natürlich ungern über Gewalt an Schulen sprechen. Das ist etwas, was Eltern umtreibt, was Kollegen umtreibt, was aber gleichzeitig Belastungsfaktoren sind. Mein Eindruck ist jetzt, wo es von der Hausleitung, wo es von mir als Senatorin offensiv auch angesprochen wird, dass ich eine große Offenheit auch bei Schulen, bei Pädagogen wahrnehme, das Thema ehrlich und offen anzusprechen.
Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, CDU. Im Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Sie ist im Moment die einzige, die US-Astronauten ins All bringt. Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Musk ist in den letzten Tagen immer weiter eskaliert. Musk wirft Trump vor, die Staatsverschuldung der USA weiter zu erhöhen und droht damit, eine eigene Partei zu gründen. Trump wiederum nannte Musk zuletzt verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskowallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskowallee und Edisonstraße jeweils eine Spur geöffnet. Svetlana Oheim, rbb 24.
Morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskowallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad, aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Dahlem 14, in Senftenberg 19, in Küritz 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Anja Herzog.
Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das war gerade Thema in den Nachrichten und ist auch Thema gleich bei uns in der Frage des Tages. Der Antrittsbesuch in den USA von Friedrich Merz bei Donald Trump gestern. Das hier ist das Gero Körner Trio mit Proud Mary.
Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Jana Hensel.
Statt mit einem vertraulichen Gespräch zwischen Friedrich Merz und Donald Trump hat der Staatsbesuch des Kanzlers in den USA gestern mit einem Treffen im Oval Office begonnen, in Anwesenheit der Medien vor laufenden Kameras. Insgesamt wird der Antrittsbesuch positiv bewertet, sowohl von ihm selbst, von Merz, als auch von anderen Politikerinnen und Politikern, auch wenn Merz offenbar einen erheblich geringeren Redeanteil hatte als Trump. Unsere Frage des Tages an die Journalistin und Autorin Jana Hensel: War der Antrittsbesuch von Friedrich Merz in den USA ein Erfolg? Frau Hensel, wie sehen Sie das?
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, also ehrlich gesagt, wenn man das wüsste, dann, das ist, glaube ich, eine quasi 100.000-Dollar-Frage. Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland, wahrscheinlich niemanden in Deutschland, der sagen kann, ob dieser Besuch ein Erfolg gewesen ist. Denn was ist passiert? Friedrich Merz ist auf seiner ersten Reise nach Washington, in die USA, ins Oval Office. Er hat sich da ganz gut geschlagen, kann man sagen. Ganz gut geschlagen heißt, es ist nicht zu einem Eklat gekommen. Donald Trump hat keinen Skandal produziert, wie zuletzt bei den Besuchen von Zelensky oder dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa. Merz hat nichts falsch gemacht. Er hatte einen starken Moment, als er daran erinnerte, dass heute der D-Day stattgefunden hat, also dass die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg beendet haben. Das war eine Referenz oder eine Aufforderung an Donald Trump, eine ähnliche Rolle bei der Beendigung des Ukraine-Krieges zu spielen. Er hatte auch ein schönes Gastgeschenk dabei, das muss man sagen, eine schöne Idee. Er hat Donald Trump die Geburtsurkunde seines aus Deutschland stammenden Großvaters geschenkt. Das war es aber auch schon. Wenn man sich das Video des Treffens der beiden in der langen Version anschaut, dann sieht man Donald Trump. Friedrich Merz redet ungefähr vielleicht 4-5 Minuten von insgesamt 45 Minuten. Und er hat zwei gute Auftritte, zwei gute Momente innerhalb eines ansonsten relativ absurden Szenarios. Sie haben es schon gesagt, Trump macht ein Treffen, was eigentlich hinter den Kulissen stattfinden sollte. Er macht es öffentlich. Donald Trump redet viel zu lange über alles Mögliche. Die anwesenden amerikanischen und deutschen Journalisten fragen ihn auch zu allem Möglichen, also vor allem die amerikanischen Kollegen, über das Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten, über die gerade neu verfügten Reisebeschränkungen, über Migration und vor allem kündigt sich schon an der dann später in der Nacht eskalierende Streit mit Elon Musk. Merz sitzt dabei und es ist offen gestanden aus deutscher Perspektive ernüchternd. Merz sitzt über weite Strecken dabei wie ein Statist. Man könnte ein bisschen bösartig sagen, wie ein Schuljunge, und er hat am Ende eben zwei starke Momente. Das als Erfolg zu feiern, weiß ich nicht, das geht mir, glaube ich, etwas zu weit. Und Merz selber, der das gestern sehr euphorisch danach als großen Erfolg, ich glaube, Merz war vor allem erleichtert. Denn was sehen wir an dieser Situation? In Anbetracht der Probleme, die Donald Trump zu lösen hat, ist man ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert über das Szenario. Das Oval Office ist einer der mächtigsten Orte der Welt, erscheint aber letztlich auch als ein nahezu banaler Ort mit einem Amtsherrn, der sich immer wieder daneben benennt.
Sie haben das gerade gesagt, Frau Hensel, Sie nennen das ein absurdes Szenario und haben es ja gerade beschrieben, was da abgelaufen ist. Vor diesem Hintergrund, kann man das dann eigentlich richtig machen? Es ist ja eine quasi unberechenbare Situation und es gibt viele Red Flags, die in den vergangenen Monaten schon, die wir sehen konnten in den Medien. Sie haben es schon angesprochen mit Zelensky zum Beispiel. Wie wäre denn ein erfolgreicher Besuch in Ihren Augen gewesen? Was hätte man da tun können?
Sie haben es ja genau ganz richtig gesagt. Kann man dort eigentlich etwas richtig machen? Kann man quasi in diesem falschen Leben im Oval Office irgendetwas richtig machen? Deswegen, Friedrich Merz hat sich gut geschlagen. Aber man muss auch sagen, Donald Trump hat wahnsinnig viel geredet und er hat auch wieder wahnsinnig viele falsche Angaben gemacht, falsche Informationen, mit Fake News gearbeitet. Und offen gestanden, man muss schon ein bisschen schlucken, wenn man sieht, dass ein deutscher Bundeskanzler dem amerikanischen Präsidenten in diesem Moment auch nicht widersprechen darf, weil man wüsste, dass es die Situation eskalieren würde, wenn Merz sozusagen Trump korrigiert hätte. Und das ist bitter. Das ist bitter, dass man dem amerikanischen Präsidenten andächtig dabei zuhören muss, wie er Fake News verbreitet.
Frau Hensel, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war die Meinung von Jana Hensel zur Frage des Tages auf Radio 3.
Sosimi mit Band war das hier um 19 Minuten nach 8 am Freitagmorgen. Hören Sie mal das hier.
Radio 3, Berlin Sounds.
Na, da gehen doch allen Berlinerinnen und Berliner sofort das Herz auf. Da stellt sich doch ein Zuhausegefühl ein, oder? Das ist die Ringbahn. Möchte man sich doch gleich in die Polster fallen lassen. Und Vögel haben wir zuhauf, auch schon morgens um 5, wenn man aus dem Haus geht zu dieser Jahreszeit. Das ist ein Sound von Berlin, einer von unendlich vielen. Wir haben nämlich was besonders Schönes, Klangvolles mit Ihnen vor in diesem Sommer. Wir feiern vom RBB mit Ihnen. Die Musikstadt Berlin mit Live-Events, mit einem Programm auf allen Kanälen bei den Sounds. bietet Konzerte, Dokus, Podcasts und noch viel, viel mehr. Und was das alles ist, das weiß Johannes Unger, der Leiter der RBB-Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Berlin Sounds, das ist sozusagen ein Oberbegriff. Das kann unendlich viel sein. Ein paar Stichpunkte habe ich schon genannt. Aber was für Klänge werden bei dem Programm vorgestellt?
Oh, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, die Bandbreite
dann verschieben sich die nachfolgenden Sendungen
einige Stunden. Es ist ein großes Crossover-Projekt. Crossover deshalb, weil alle Redaktionen im RBB, also das Fernsehen, die Radiowellen, die Onliner, die Audiothek, die Mediathek, dafür zusammengearbeitet haben mit ihrer jeweiligen Expertise. Und da ist eben ein ganz, ganz bunter Programmstrauß entstanden und der reicht eben von Klassik bis Techno oder vom Konzerthaus bis zur Straßenmusik. Insofern, wenn ich jetzt anfangen würde, die einzelnen Klänge, übrigens meine S-Bahn fuhr gestern mal wieder nicht, aber das war nur eine kurze Sperrung. Insofern habe ich da aufmerksam gelauscht eben. Und Crossover auch deshalb, weil eben wir alle Musikrichtungen auch spiegeln, repräsentieren in den jeweiligen Programmen und Sendungen und zeigen, wie vielfältig diese wunderbare Musikstadt Berlin ist. Letztlich ist es auch eine Liebeserklärung an Berlin. Und es ist auch Crossover, weil wir mit vielen Institutionen in der Stadt zusammenarbeiten, von den Berliner Philharmonikern, mit denen wir ja sowieso verbandelt sind, zum Beispiel beim Waldbühnenkonzert, bis hin zur Berlin Music Commission, die den Nachwuchs in der Pop- und Rockmusik fördert. Also ein großes Netzwerk, was wir aufgespannt haben, gemeinsam und gemeinsam Programm zu machen im RBB für die Hörerinnen, die Hörer, die Zuschauer, die Nutzer, und das war ein großer Spaß und ich hoffe, dass sich das überträgt auf die Leute, die uns einschalten oder zuhören.
Also das heißt, das Waldbühnenkonzert ist auch schon Berlin Sounds und übrigens sehr hübsch, ne? Haben wir gerade gesagt, auch ein Nicht-Sound, also gar nicht sozusagen. Die nicht kommende U-Bahn kann im Moment leider doch ganz schön typisch für den Berliner Sound sein. Aber
darf ich was sagen? Ja. André Herzberg war gestern da, berühmter Ostmusiker, ja. Und der sagte auch, sein Lieblingsgeräusch sei die Stille.
Ja, danach sehnen wir uns in Berlin mitunter. Insofern kann das ein ganz besonders schönes Nichtgeräusch sein. Also Musik, das heißt, das kann Klassik sein bis Techno. Das Waldbühnenkonzert ist auch schon dabei. Klassische Doku-Reihe über Musikstadt Berlin und. Das ist eine Bündelung verschiedener RBB-Programme, haben Sie gerade gesagt. Was wird dadurch erreicht?
Naja, natürlich wollen wir zeigen, welche Expertise in uns schlummert. Wir haben ja viele Programme, Fernsehen, Radiowellen, online. Und das mal gemeinsam anzugehen, ist natürlich, wenn man so will, auch eine Leistungsschau des RBB. Mhm. Da steckt durchaus dahinter. Und wir wollen auch zeigen, dass wir vernetzt sind, dass wir uns anbieten für Musikerinnen, für Musiker, für Institutionen, dass wir Partner sind für die Kultur. Das haben wir ja schon, glaube ich, sehr gut gezeigt in der Corona-Zeit, als wir eingesprungen sind. Und seinerzeit waren ja Konzerte, Veranstaltungen unmöglich. Und dann haben wir viele Dinge übertragen, gesendet, vernetzt. Und das hat nachgeklungen. Und jetzt ist es aber im Sommer natürlich wirklich eine Zeit, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir genießen können und wo jeder seine Musik hören kann. Und diese Stadt einfach in ihrer musikalischen Darstellung auf seine Weise liebhaben kann.
Und wo ich auch rausgehen kann und mit teilhaben kann, zum Glück. Gibt es Höhepunkte der Aktion?
Na, die Waldbühne ist sicherlich ein Höhepunkt. Ja. Die haben wir einfach eingemeindet, aber wir sind auch dabei, wenn das Deutsche Symphonieorchester den Symphonic Mob macht. Wir sind auch dabei bei Staatsoper für alle. Also viele Veranstaltungen hätten ohnehin stattgefunden, aber durch die Partnerschaft wird daraus ein Bestandteil von Berlin Sounds. Insofern ist es auch eine Kommunikationsklammer für viele Programme, die wir und Veranstaltungen, die wir ohnehin gemacht hätten, aber die jetzt zu einer Familie zusammengefügt sind. Das Kinderkonzert von Radio 3 zum Beispiel, ja, oder die Verleihung des Jazzpreises. Also viele Dinge versammeln sich unter dem Dach und das ist dieser Crossover-Gedanke. Gestern hatten wir den Auftakt im Studio 14 im RBB und da kamen ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Musikrichtungen zusammen. Das war sehr schön, von den einstürzenden Neubauten bis zu Anna Prochaska. Und dann entstand ganz viel Austausch und Anregung über Musik und Berlin und das war ein schöner Abend.
Ja, das ist auch mal was ganz Besonderes. Das hat man ja nicht so oft, dass so unterschiedliche Musikerinnen und Musiker direkt aufeinandertreffen. Sie leiten beim RBB die Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen. Was steuern Sie denn zum Programm bei?
Wir haben extra produziert eine neue Doku-Reihe über die Musikstadt Berlin und ihre Geschichte von den 60ern bis heute. Drei große 90-minütige Filme mit tollen Musikerinnen und Musikern, die ihre Geschichten erzählen über die Musikstadt Berlin. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an die sehr erfolgreiche Reihe Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. So müssen Sie sich das vorstellen. Und das startet am kommenden Mittwoch. Dreimal hintereinander 90 Minuten. Ein Streifzug durch die Geschichte der Musikstadt Berlin.
Herr Unger, wir haben gesagt, das Programm ist so umfangreich, dass wir das hier gar nicht darstellen können. Da können wir nur Schlaglichter drauf beleuchten. Wo finde ich denn das Ganze im Netz?
Natürlich, wir haben eine Landingpage, eine Webseite über den RBB und die Adresse ist www.berlin-sounds.de. Da findet man alles, was wir zusammengetragen haben.
Also das randvolle Programm mit Musik jeder Couleur, jeder Sparte. Hauptsache Berlin bei Berlin Sounds. Ganz herzlichen Dank an Johannes Unger.
Vielen Dank.
Leiter der RBB-Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen. Und heute geht's auch schon los mit Berlin Sounds. Das ist ja sowieso was, das wir mit Ihnen zusammen machen wollen. Machen Sie doch mit bei unserer Radio 3 Aktion. Schicken Sie uns Ihren Berlin Sound. Ganz egal, was das ist. Das kann so ziemlich alles sein, was Ihnen bei Sound und Berlin in den Sinn kommt. Der italienische Tenor in der U-Bahn mit den Arien, die er da schmettert, oder die Katze im Hinterhof oder der Gemüseverkäufer auf dem Winterfeldplatz. Wir sind jedenfalls schon irre gespannt darauf, wie es geht. Das finden Sie im Netz und zwar in Kürze bei uns auf der Homepage auf radio3.de. Das ist der Geiger Ingolf Turban mit einem Stück von seinem Album mit hebräischen Melodien. Das ist eine Canzonetta von Joseph Akron. 8.28 Uhr ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und da schauen wir mit Florian Romberg zuerst nach Potsdam. Gestern Abend hat die Initiative Denkraum Ost zum ersten Mal dort Station gemacht.
Der Denkraum Ost ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die seit 2022 Diskussionsrunden mit interdisziplinär zusammengesetzten Podien veranstaltet und sich als Lobby für den Neuen Osten versteht. Gestern gab es dann so eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Die Schwierigkeit mit der Freiheit. Es sollte um Widersprüche gehen, die entstehen, wenn individuelle Freiheit Freiheiten mit gesellschaftlicher Verantwortung kollidieren. Mit dabei waren der Herausgeber von Media Tenor und Freiheitsindex, Roland Schatz, außerdem Holger Friedrich, der Verleger und Herausgeber der Berliner Zeitung, die Autorin Simone Stoitschkova und der Liedermacher Hans-Eckart Wenzel. Außerdem war auch unser Kollege Thomas Fitze gestern in Potsdam. Und bei dem Thema hat ihn gewundert, dass so wenig über die Meinungsfreiheit diskutiert wurde.
Erstaunlicherweise ging es dann gestern auch gar nicht so sehr um die Meinungsfreiheit, was ich eher gedacht hätte, sondern es ging sehr viel mehr um die unternehmerische Freiheit, die aus der Sicht von Roland Schatz, aber auch Holger Friedrich, der im Übrigen Dubai als Unternehmer sehr gut findet, eher interessant ist. Und deswegen war auch nicht verwunderlich, Holger Friedrichs bedankte sich für diesen Vortrag.
Unser Reporter Thomas Fitze über eine Veranstaltung der Initiative Denkraum Ost zum Thema die Schwierigkeit mit der Freiheit. Das gesamte Gespräch finden Sie wie immer auf radio3.de oder in der App.
Mit Becoming hatte die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, ja als Autorin einen Weltbestseller gelandet. Und jetzt kündigt sie ein neues Buch an, das soll The Look heißen.
Das Buch soll am 4. November erscheinen und laut dem Verlag sei das 304 Seiten starke Buch eine opulente Reise durch Obamas stilistische Entwicklung. Begleitet von mehr als 200 teilweise unveröffentlichten Fotos kann man dann Michelle Obamas Stil nachspüren und verstehen, was Mode und Schönheit für die ehemalige First Lady bedeuten. Der Anlass für das Buch waren laut Obama die vielen Kommentare zu ihren Outfits während der Amtszeit ihres Mannes von 2009 bis 2017. Becoming hattest du ja schon angesprochen. Von der 2018 veröffentlichten Biografie wurden weltweit mehr als 18 Millionen Exemplare verkauft. Man kann also gespannt sein, würde ich sagen, ob ihr neues Werk auch jenseits der Modeinteressierten wieder gut ankommt. Und dann sieht das Buch The Look von Michelle Obama jedenfalls schon mal ziemlich beeindruckend aus.
Ich bin neugierig und guck mir das auch gleich mal an. Aber du hast erstmal noch einen Tipp für uns, für Kinofreunde und Feuerwehrfans.
Ja, heute Abend gibt es nämlich in den Parklichtspielen im brandenburgischen Bukow den DEFA-Film Zünd an, es kommt die Feuerwehr. Der ist von 1979 und die Hauptrolle spielte damals Winfried Glatzeder. Der ist sogar vor Ort heute und erzählt im Anschluss dann an die Filmvorführung über die Dreharbeiten. Der Anlass für diesen ungewöhnlichen Abend liefert die Freiwillige Feuerwehr Bukow. Die feiert nämlich ihren 120. Geburtstag. Und die hat sich halt eben diesen Film Zünd an, es kommt die Feuerwehr gewünscht. Denn da geht es eben um echte und vermeintliche Heldentaten einer Feuerwehr in Sachsen. Sogar der sächsische König ehrt die Feuerwehrmänner. Also ein Film mit überraschenden Wendungen und Verwicklung. Heute Abend dann in den Parklichtspielen Bukow. Los geht's um 19.30 Uhr mit dem Film. Die Karten kosten 7,50 Euro.
Also den Titel finde ich jedenfalls schon mal sensationell. Zünd an, es kommt die Feuerwehr. Danke Florian Rumberg auch für diesen Tipp.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Was die Berliner Philharmoniker da spielen, ist ganz großes Kino. Musik vom Superstar der amerikanischen Filmmusik, John Williams. Wir übertragen das Konzert live auf Radio 3. Hören Sie in Breitband. Das E.T., Harry Potter, Weißer Hai, Dracula, Hook und Star Wars Konzert. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker als Soundtrack-Giganten und auch romantisch. Bruno de Lepelaire spielt das Solo-Cello. Schwelgen Sie in bekannter Filmmusik. Bonbonpapier knistern? Erlaubt. Die Berliner Philharmoniker, dirigiert von Stéphane Deneuve. Heute, 20 Uhr, live übertragen auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Und das hier ist Malia, eine malawische Musikerin.
It's been 9 years and 16 days of hope. Till we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love so divine.
when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. Till we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
die britische Schriftstellerin Agatha Christie.
Es ist ein merkwürdiger Gedanke, aber erst wenn man Leute sieht, die lächerlich aussehen, merkt man, wie sehr man sie liebt.
Sean Lee und Skiwiff auf Radio 3 um 8.41 Uhr. Und hier sprechen wir jetzt über das Geburtstagskind des Tages sozusagen, über Thomas Mann natürlich. Er hat heute den 150. und er hat ja gesagt, wo ich bin, ist die deutsche Kultur. Großer Satz, das war das Credo von Thomas Mann. Der sah eine Zukunft für Deutschland nur in der Rettung humanistischer Werte und kultureller Tradition. Seine Villa im kalifornischen Pacific Palisades im amerikanischen Exil, die wurde ja quasi zum Rettungsbüro für Verfolgte und Verfemte. Er hatte sich ja rechtzeitig vom vergeistigten Reaktionär zum engagierten Demokraten gewandelt. Den Versuchen der Nazis, ihn zum Feigenblatt ihrer Diktatur zu machen, widerstanden. Also, vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren in Lübeck. Und der Stadt hat er ja mit dem Buddenbrooks sein literarisches Denkmal gesetzt. Und jetzt ist bei mir Frank Dietschreit. Er hat diesen Roman noch einmal aus dem Regal gezogen, vielleicht auch nicht zum letzten Mal, ne, Buddenbrooks?
Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal.
Nicht zum ersten, nicht zum letzten Mal. Ich muss sagen, als ich gelesen habe, dass du das hier machen wirst, habe ich mich total gefreut. Ich habe das schon bei mir auf Halde gelegt. Die Halde ist leider ziemlich groß, aber trotzdem, Buddenbrooks muss man mindestens einmal gelesen haben, wenn nicht mehrfach. Mhm. Für den hat er auch den Literaturnobelpreis bekommen, 1929 war das. Wie stand er eigentlich selbst dazu zum Preis?
Also überrascht hat es ihn natürlich nicht. Nee. Also sein Selbstbewusstsein und sein Bedürfnis, Repräsentant der deutschen Kultur zu sein und sich sozusagen als literarisches Sprachrohr seiner geistigen Wahlverwandten Schopenhauer und Nietzsche und Wagner zu verstehen, er war natürlich viel zu groß. Das war für ihn schon die Bestätigung dafür, dass Deutschland wieder mitspielen durfte im Kreis der großen Kulturnationen nach dem Ersten Weltkrieg, nach diesem Zivilisationsbruch. Aber das hat er auch betont, er hätte es eigentlich lieber gesehen, dass er den Preis für den Zauberberg gekriegt hätte und nicht ausdrücklich für die Buddenbrooks. Das war ja sein großer Thesenroman über Philosophie, über Literatur, Krieg und Frieden. Nun, es war aber nicht so, aber für uns Leser ist es natürlich viel besser, dass er die Buddenbrooks dafür den Preis bekommen hat. Denn wer will schon immer nur existenzielle Debatten und politische Verwerfungen darüber etwas lesen, sondern doch lieber einen Roman, der uns mitnimmt, in über vier Generationen die Geschichte vom Verfall einer Familie erzählt, einer Kaufmannsfamilie, die die Prinzipien quasi verrät und im Strudel des Kapitalismus quasi untergeht, weil sie immer mehr sozusagen der Grübelei und den schönen Künsten verfallen. Und da spürt man als Leser natürlich sofort diese Prophetie, dieses Prophetische im Gesellschaftsroman, dass das irgendwie zeitlos ist und aktuell bis heute.
Also Frank, wir wollen uns darauf einigen, dass wir vielleicht Thomas Mann für den Zauberberg noch einen zweiten Literaturnobelpreis verliehen hätten, den es nicht gab für ihn. Also er hat den für die Buddenbrooks bekommen. Der war damals auch schon nicht mehr ganz neu, Veröffentlichung 1901. War das da sofort so ein Verkaufserfolg?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Das war eher schleppend, der Verkauf. Das war ein viel zu dickes Buch. Der Verleger war auch ganz unglücklich darüber und hat das dann in zwei Bänden herausgebracht. Und erst als das, und zwar sehr teuren Bänden, das nach heutigem Preis wären das 100 Euro gewesen, erst als es dann so eine einbändige, etwas preiswertere Ausgabe gab, da stieg der Verkauf. Dann gab es Übersetzungen ins Ausland. Dann gab es den Literatur-Nobelpreis. Das hat natürlich alles dem Verkauf gedient. Mhm. Aber so zu einem Millionen-Bestseller wurde es im Grunde erst mit der richtig billigen Taschenbuchausgabe in den 50er Jahren, die Fischer, seitdem auf den Markt schmeißt. Meine zum Beispiel von 1977 hat 6,80 Mark gekostet. 6,80 Mark. Ich meine, das ist so ein richtiger demokratischer Preisverfall zur Rettung der Lesekultur gewesen.
6,80 Mark für so ein Universum bester, allerschönster und lustigster Literatur. Ja. Ich finde den wahnsinnig witzig, die Buddenbrooks. Jede Generation hat ihre Leser für die Buddenbrooks. Was findest du denn so toll an dem Buch?
Also ich finde das ja immer wieder diese Könnerschaft, die sich bei diesem ganz, ganz jungen Autor schon zeigt. Der beherrscht sein literarisches Handwerk wie ein Alter im Grunde. Dabei hatte er nur eine ganz kleine Sammlung mit Erzählungen mal gerade veröffentlicht. Und da, jetzt fängt er mit Anfang 20 an, einen Roman zu schreiben, ein Handlungsgerüst über mehrere Generationen zu entwerfen, Rückbezüge in die Vergangenheit noch einzublenden. Der recherchiert ausführlich die eigene Familiengeschichte, auf der das ja basiert, und natürlich die Geschichte der Lübecker Handelsfamilien, entwirft genealogische, chronologische Strukturen, Strukturen, streut Informationen über Getreidehandel an, Redewendungen, Kochrezepte, Ideen von Schopenhauer über die Welt als Wille und Vorstellung, Nietzsches Dekadenzphilosophie, Wagners Experimentalklänge, das kollagiert er alles, das montiert er, so erfundene Figuren mit wirklichen Realitätspartikeln, das alles wird zueinander gebracht und über diesem ganzen Treiben herrscht ja dann auch so ein ironischer, duldsamer, wunderbarer, humorvoller Ton. Das ist literarisch so versiert und ich finde bis heute wahnsinnig modern.
Das klingt irre komplex, wie du das gerade darstellst. Wir sind uns einig, das liest sich leicht und weg und ist wirklich auch bezaubernd lustig. In diesem ganzen üppigen Figurenreigen auch, den du gerade da angezippt hast, gibt es da zwei, drei Romanfiguren, die herausragen?
Also meine Figuren, die mich am meisten immer interessieren, sind natürlich die zum Ende der Verfallskette stehen. Also diese Geschwister Thomas, Christian, Toni, die sozusagen nichts mehr so richtig dagegen unternehmen gegen den Verfall. Thomas, dieser letzte Kaufmann und Konsul, der dann irgendwann mit Mitte 40 so eine merkwürdige Todessehnsucht entwickelt und nach einer Zahnoperation, die komplett misslingt, dann im Dreck landet und elendig stirbt. Oder Christian, dieser clowneske Schwadronneur, der immer alles in den Sand setzt, was mit Geschäften zu tun hat, der so einen komischen Hang zu zwielichtigen Schauspielerinnenhandel hat und dann irgendwann in der Psychiatrie landet. Und die sympathischste Figur ist natürlich Toni, die Tochter des Hauses, diese lebensbejahende, wunderbare Frau, die so gerne diesen Medizinstudenten Morten geheiratet hätte, sich dann aber der Familienraison unterwirft und dann so einen blöden Betrüger und dann als in zweiter Ehe auch noch einen Faulenzer heiraten muss und nie den Mut verliert. Und dann ist da natürlich auch noch Hanno, dieser Junge, der so zur Musik neigt und von Geschäften gar nichts versteht und unter autoritärem Drill in der Schule so fürchterlich leidet. In dieser Figur hat sich natürlich Thomas Mann selbst gespiegelt und wollte uns ironisch zeigen, wie brüchig doch die Existenz ist, wenn man sich so dem praktischen Leben verweigert und in die geistigen Sphären abdriftet und dann unter dem genealogischen Stammbaum so einen Doppelstrich zieht und sagt, ich glaube, da kommt nichts mehr. Und er hatte natürlich recht, es kam dann ja auch nichts mehr. Aber zum Glück hat Thomas Mann im Gegensatz zu seinem alter Ego Hanno es geschafft, die Vergeistigung zu überstehen und dann mit Mitte 20 so einen Roman hinzulegen. Mhm. Weltliteratur. Ich glaube, wer den Roman nicht liest und mag, der ist für die Literatur irgendwie verloren.
Große Worte, aber wir sind uns absolut einig. Die Buddenbrooks, falls Sie sich überwinden müssen, tun Sie es. Es ist ein dickes Buch, aber es liest sich in einem weg. Eine unbedingte Empfehlung von Frank Dietschreit. Ganz herzlichen Dank. Thomas Manns Buddenbrooks sind beim S. Fischer Verlag erschienen in zwei Bänden. Es gibt die Taschenbuchausgabe, bei der bleiben wir mal 18 Euro. She's wishing glad you to be seen. Lisa is going to get you good. Przecy iść miły je cudu za cóż się slitk Jan słuchaj przyjaciel Mamy ty za co banią Napisz wizję do piska Czy sac milo ty sac raz Po kraju przez końca Czy sac lida ty sac zło Tam że szuczam jest myl ty schrób Mogi raz na jubiek ją przemalcę. Mogi raz na ją lubos trwa se. Ha-ya-dum-dum-la-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik-ta-tik- Da, so war das hier auf Radio 3 um 8.52 Uhr. Und wir schauen gleich ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin.
Tobias Rempe bringt nicht nur eine beeindruckende Erfahrung mit, sondern auch eine visionäre Kraft. Er hat ein besonderes Geschick, Menschen mit ambitionierter Musik und innovative Formate zu emotionalisieren.
Das war Joe Cialo, da noch Kultursenator von Berlin, bei der Pressekonferenz, als Tobias Rempe als designierter Intendant des Konzerthauses vorgestellt wurde. Am 1. September tritt er sein Amt an. Gestern hat er zusammen mit der Chefdirigentin des Konzerthausorchesters, mit Johanna Malwitz, das Programm für die nächste Saison vorgestellt. Und gleich ist er bei mir zu Gast im Gespräch mit mir, Tobias Rempe, gleich ab kurz nach 9 hier auf Radio 3.
Crazy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. Hell, hell, color green. I say hell to what I've seen. And hell, this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hell, hell, modern world, say hell to all your boys and girls. And hell, hell, color green, and say hell to what I've seen. And hell, this modern world. Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny, buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hell, hell, modern world. I say hell to all your boys and girls. Hell, hell, the color green. I say hell to what I've seen. And hell, this modern world. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
ungeheuerlich. So bezeichnete Camille Saint-Saëns selbst seine sogenannte Orgelsinfonie. Ein raffiniertes und auch ungewöhnliches Orchesterwerk. Mit ihm feiert der Dirigent Kazuki Yamada jetzt sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Auf dem Programm steht auch ein Werk aus Yamadas Heimatland Japan, I Hear the Water Dreaming von Toru Takemitsu. Mystisch erklingen hier das Wasser und dessen Träume. Und noch ein Wasserspiel in dem Konzert, die Fontane di Roma von Ottorino Respighi. Aus dessen römischer Trilogie stammt diese sinfonische Dichtung. Respighi, Takemitsu, Saint-Saëns, die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kazuki Yamada. An drei Abenden, ab Donnerstag um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Politiker haben den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB24-Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise